Weiblichkeitsnormen befördern Verhaltensweisen, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu mentaler Belastung sowie mit Ohnmachts- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen und sich zusammengenommen schließlich zu Schamgefühlen steigern. Scham wird von Frauen stärker empfunden als von Männern, welche wiederum eher Schuldgefühle wahrnehmen und äußern. Schuldgefühle aber entwickelt ein Mensch dann, wenn er glaubt, eine Situation im Griff zu haben, ihm die Situation jedoch entgleitet oder er die Kontrolle verliert. In Scham hingegen spiegelt sich keinerlei Erwartung. Scham bezeichnet das Gefühl, dass nichts an einem gut oder richtig ist. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 vom Podcast Unverschämt und Unbesprochen. Ich bin Laura und ich mache diesen Podcast jetzt seit ein paar Monaten. Und das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von Soraya Kemali aus dem Buch Speak Out. Da geht es ganz viel um Wut und um die politischen Möglichkeiten, mit Wut umzugehen. Es geht ganz viel um Geschlecht, also eigentlich so um darum, wie Frauen Wut fühlen. Und an manchen Stellen schreibt sie eben auch über Scham und eine dieser Stellen habe ich vorgelesen. Und wie ihr an dem Zitat und jetzt auch an dieser Einleitung schon gesehen habt, geht es heute um Scham in der weiblichen Sozialisation. Und da habe ich eine für mich ganz besondere Gästin eingeladen. Und vielleicht, um diese Gästin so ein bisschen einzuführen, erzähle ich ganz kurz eine Anekdote. Weil es gab in München mal eine großartige Bar und das ist die Kiste gewesen, Kiste München. Und in dieser Bar hatte ich auch das Vergnügen, meinen ersten richtigen Rausch zu haben. Und meine Gästin hat mich bei diesen Rauschs betreut. Sie hat mir zugeschaut, wie ich zum ersten Mal von Alkohol gekotzt habe. Und deshalb, also nicht nur deshalb, aber auch deshalb bin ich mit ihr in besonderer Weise sehr verbunden. Und ja, genau, diejenigen, die sie kennen und die uns kennen, wissen, es ist Anna. Diejenigen, die sie nicht kennen, wissen jetzt, es ist Anna. Hallo Anna,
schön, hallo, dass du hier bist. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und abgesehen von solchen Kotzsituationen oder gemeinsamen Feiergeh-Situationen verbindet uns natürlich auch noch eine gewisse andere Geschichte. Und das ist ja vor allem eine Geschichte, die ganz viel mit Politik zu tun hat, mit Geschlechterpolitik, mit Feminismus. Und deshalb habe ich auch dich für dieses Thema ausgewählt, weil wir da eben schon ganz viel drüber gesprochen haben und uns eigentlich seit sehr vielen Jahren immer wieder darüber unterhalten. Und vielleicht mal als kleine Einstiegsfrage: Wann hast du dich zum letzten Mal geschämt? Entweder dafür, eine Frau zu sein oder insgesamt überhaupt?
Puh, das ist eine schwierige Frage.
Ja, gell? Das ist so richtig so richtig unwillkommen.
Ja, geschämt dafür, eine Frau zu sein das letzte Mal. Also ich glaube, man hat ganz viele so Alltagssituationen, wo es einen gerade jetzt auch während Corona so, wo es mich einfach so nervt, wo ich mir irgendwie oft denke so, okay, irgendwie öffentliche Toiletten oder so sind gerade immer gesperrt und das ist so ein Struggle, wenn man draußen unterwegs ist, so auf die Toilette zu gehen, dann hat man so ein, also dann nervt es mich einfach so krass, weil ich mir denke so, ich will jetzt auch einfach da so irgendwo hingehen, aber funktioniert halt oft nicht so einfach. Aber ich glaube, so eine richtige Scham für meine Weiblichkeit hatte ich tatsächlich schon länger nicht mehr. Also ich glaube, ich hatte das früher ganz, ganz oft, aber...
Dann erzähl uns mal kurz von der Situation von früher, wo du dich da geschämt hast und dann kommen wir darauf, warum du dich jetzt vielleicht ganz selten nur noch schämst oder nicht mehr schämst.
Ja, also ich glaube, früher war es ganz oft, ich glaube, angefangen hat es so mit 15, meine Brüste sind nicht gewachsen und ich war irgendwie so, Mama, ich brauche die Pille, meine Brüste müssen irgendwie wachsen und habe mich so ins Internet reingefuchst und war so, okay, vielleicht bin ich gar keine Frau, vielleicht wachsen sie einfach nicht oder so. Also es war so, das hat mich, glaube ich, ziemlich stark belastet und da habe ich mich auch extrem geschämt, gerade halt so classy Umkleidesituationen oder so in der Turnhalle, wo man irgendwie mit anderen Mädels ist und man sich so umguckt und irgendwie dasteht und so, okay, bei mir ist nichts los, ich brauche nicht mal einen BH. Und dann mit Körperbehaarung, wo du ja auch schon eine Folge zugemacht hast, da kam es auch nochmal extrem, weil ich auch ziemlich dunkle Haare habe und irgendwie, wenn ich meine Beine an einem Tag rasiere, kann ich sie eigentlich am Abend schon wieder rasieren, so gefühlt. Ja. Ich glaube, das sind so große Themen.
Und das ist ja auch schon mal spannend, weil es ja beides körperbezogene Themen sind. Und ich glaube, das sagt irgendwie total viel darüber aus, was es heißt, so als Frau auf dieser Welt zu sein. Mhm. Weil man, glaube ich, immer wieder damit konfrontiert ist, dass man irgendwie entweder über seinen Körper definiert wird oder eben darauf reduziert wird. Mhm. Und kannst du dich noch erinnern, was denn zum Beispiel deine Mama gesagt hat, als du dann zu ihr gegangen bist und gesagt hast, hey, meine Brüste wachsen nicht, brauchst du die Pille oder so? Oder wie war da der Umgang damit?
Also meine Mama ist alleinerziehend und wir hatten, glaube ich, schon immer eher so ein freundschaftliches Verhältnis auch als so ein Mutter-Tochter-Verhältnis so richtig. Und sie war tatsächlich, hatte sie ein ziemlich offenes Ohr und war auch so, ja, wir machen das so und ist auch mit mir zum Frauenarzt und hat dann diesen Bogen ausgefüllt, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch keine Pille zur Verhütung gebraucht habe, sondern es einfach nur deshalb war. Und so im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass sie sagt, das ist absoluter Unfug. Die Pille nimmst du nicht nur, weil du möchtest, dass deine Brüste wachsen. Aber in dem Moment war ich, glaube ich, einfach froh, so eine coole Mom zu haben, die irgendwie so meine Scham da wahrnimmt und das mit mir gemeinsam macht.
Ja.
Also das war eigentlich ziemlich cool, aber im Nachhinein würde ich wahrscheinlich mir wünschen, sie hätte gesagt, fang nie an, die Pille zu nehmen.
Ja. Wenn du damals, also du warst ja auf einer gemischtgeschlechtlichen Schule, ne? Wenn du dann damals irgendwie so dir Sorgen gemacht hast, dass deine Brüste nicht wachsen oder dass irgendwie da Körperhaare irgendwo sind, war das dann dir vorrangig deshalb wichtig, weil andere Mädchen dich judgen könnten und sagen könnten irgendwie, oh, das ist keine richtige Frau, oder weil andere Jungs dich möglicherweise irgendwie, ja, nicht begehrenswert finden könnten oder irgendwie auch sehen würden, also oder denken würden, so, oh, das ist keine richtige Frau oder so. Also kannst du da so eine Abstufung machen?
Also ich glaube tatsächlich eher den Jungs gegenüber, weil das schon sehr früh so auch in mir war, dass man irgendwie, so wie man es halt mitbekommen hat, war es einfach so ein, okay, du hast Brüste, du bist attraktiv, Jungs gucken auf dich. Ich mir jetzt so denke, okay, diese Jungs sind 15, haben in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie Brüste gesehen, das ist einfach egal. Ja. Aber ich glaube, dass das ein riesiges Thema war, vor allem Jungs gegenüber, Mädels gegenüber, jetzt so umkleidemäßig eigentlich nicht. Ich glaube, da war schon immer so ein klein bisschen Zusammenhalt irgendwie da, dass man, also ich hatte nicht so das Gefühl oder kam nie in Kontakt mit so richtig fiesen Mädelsgruppen, wie man das so aus Schule oder Film oder wie auch immer kennt, dass man dann darüber irgendwie fiese Sachen zu hören kriegt oder sonst was, ja. Sondern es war wirklich eher so ein, auch so ein, ich möchte attraktiv sein für andere oder so.
Mhm.
Ich glaube, mich persönlich hat es vielleicht auch selber gar nicht so sehr gestört, wenn es nicht halt irgendwann so ein Ding war, dass Leute anfangen oder Mädels anfangen, Ausschnitt anzuziehen und dadurch andere zu beeindrucken, und dann bin ich da halt mit aufgesprungen natürlich.
Ja, vielleicht bleiben wir mal bei dieser Frage von so Attraktivität. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wo dir so im Alltag, vielleicht jetzt noch, aber vielleicht auch früher, auffällt, was für eine krasse gesellschaftliche Relevanz es scheinbar hat, ob man von Männern als Frau attraktiv gefunden wird oder als begehrenswert irgendwie wahrgenommen wird oder so. Also welchen Stellenwert nimmt es in so einer, in deiner weiblichen Sozialisation ein?
Also ich glaube, in so Situationen wird attraktiven Frauen ganz viel schneller entschuldigt auch als Frauen, die vielleicht als nicht so attraktiv gelesen werden oder gesehen werden. Das ist jetzt auch irgendwie vielleicht fies, das zu sagen, aber das ist so ein Punkt, der mir irgendwie extrem oft auffällt, dass man da leichter über Sachen hinwegschaut, weil die Person ist ja schön einfach. Also so was so gefühlt, was muss die Person sonst noch können, außer schön sein irgendwie. Das ist so der Anspruch, den es an Frauen gibt. Auch heute noch einfach. Ansonsten, ja, ich glaube, auch Aufstiegschancen und so sind generell davon irgendwie beeinflusst. Auch in der Linken ist es ein Thema, würde ich sagen, dass irgendwie schöne Frauen, so mit denen will man cool sein, im besten Falle noch was haben, aber so alles locker. Und da würde ich schon auch sagen, ist auch eine Linke absolut nicht befreit davon, von diesem Denken.
Und also ich glaube, weil so, also man setzt ja irgendwie so implizit ganz oft Schönheit und begehrt werden irgendwie so in eins, was ja also an sich nicht selbstverständlich ist, aber irgendwie im Alltag ist es halt so krass selbstverständlich, weil halt unsere Gesellschaft so funktioniert, dass irgendwie man bestimmte Bodymaße haben muss oder so, um irgendwie als schön zu gelten. Und ich glaube, das ist aber gar nicht so krass selbstverständlich. Aber wie würde der Umgang, also oder würde anders mit dir umgegangen werden, oder würdest du anders über dich selber denken, oder denkst du vielleicht auch in Situationen dann anders über dich selber, wenn du zum Beispiel gerade keinen Partner hast oder so? Also schnell als Frau in Frage oder denkst dir dann so, hä, irgendwas stimmt mit mir als Frau nicht?
Also ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen umgedreht vielleicht. Bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich manchmal mich selbst als stärkere Frau ohne Partner wahrnehme, weil ich mich, glaube ich, ziemlich schnell abhängig mache von Leuten auch manchmal oder dann halt auch mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstbewusstsein, was gut ist, weil es mir irgendwie bewusst ist und ich mich dann da oft so rausnehme und sage so, hey, aber so man ist, ich bin auch eigenständig eine coole Person und ich war es auch, bevor die und die Person in meinem Leben war. Aber ich glaube, dass ich im Prinzip sagen würde, dass ich mich selber für eine stärkere Frau halte, wenn ich alleine stehe quasi. Vielleicht bei vielen Leuten genau andersrum. Ja. Aber ich habe irgendwie versucht, mich so lange so davon loszulösen, es einfach von anderen Leuten abhängig zu machen. Und habe auch, glaube ich, so, um auf dieses Schamding nochmal konkret zu kommen, es irgendwie geschafft, das so in meinem Kopf voneinander zu trennen, dass ich so Scham irgendwie in Wut einfach umwandelt bei mir und dass ich irgendwie nicht mehr so sehr diese Schamgefühle habe, also schon auch natürlich, aber dass es viel öfter in Wut umschlägt, was vielleicht auch nicht immer förderlich ist oder zielführend, aber ich glaube, für mich ist es gut so. Ich komme besser damit zurecht, wenn es Wut ist, als wenn es Scham ist.
Dazu muss ich noch was sagen, aber davor, weil du es gerade gesagt hast, dass du eigentlich dich selber als stärker wahrnimmst, wenn du alleine bist. Es ist, glaube ich, vor 2 Tagen das Buch von Millie Kiak erschienen, Frau sein. Und das ist so ein eher autobiografisches Buch und da steht unter anderem der Satz drin, auf die ehrlich an mich selbst gestellte Frage, womit ich am zufriedensten und ruhigsten war, lautet die Antwort mit mir. Einfach nur mit mir. Ja. Und ich konnte sie so gut darin verstehen, weil ich das irgendwie selber kenne, dass man sich irgendwie dass man am besten zu sich selbst ist, wenn man irgendwie gerade mit sich alleine ist oder so. Und ich glaube aber, oder da würde mich interessieren, was du dazu denkst, dass gleichzeitig dieses Alleinsein als Frau schon einen Bruch mit so einer Weiblichkeitsnorm darstellt.
Auf jeden Fall.
Also ich denke immer wieder über diesen Begriff so Single-Shaming nach und so. Kannst du da was dazu sagen, wie es ist in einer Gesellschaft, die halt patriarchal funktioniert und ja, eben, wir leben ja im Patriarchat, ne? Wie es ist, als Frau da Single zu sein oder was man sich da teilweise so anhören muss?
Also ich glaube, in erster Linie sind starke Single-Frauen, wenn man das jetzt mal so sagen will, angsteinflößend, glaube ich, für viele Leute. Enorm angsteinflößend. So, Frauen sind selbstständig, guess what? Also das ist irgendwie immer noch so ein Riesenthema. Das ist einfach diese Angst so oder so, irgendwas stimmt mit der nicht. Die ist allein schon seit Ewigkeiten und irgendwie ist sie okay damit. So, irgendwas muss da komisch sein. So, als wäre es einfach nicht richtig, weil ein Mann muss immer eine Frau finden, also oder eine Frau muss immer einen Mann finden, um dann irgendwie glücklich, zufrieden zu sein. Ich glaube, dass das, ja, diese Angst ein Riesenthema ist und ansonsten, ja, ich glaube, dass aus diesen Ängsten heraus einfach so viele blöde Sachen entstehen, wie, ah, vielleicht ist sie eine Lesbe oder so. Also jetzt mal so ganz runtergebrochen. Ja, ja. Passiert jetzt vielleicht auch nicht mehr in meinem Umfeld. Ja, mit kurzer Frisur ist sowieso noch viel schlimmer.
Das ist rum.
Ja, dann hat bestimmt schwierige Phase, deswegen hat man die Haare abgeschnitten. Ja. Also es ist so ein, ja, ich glaube, das sind so die großen Punkte, die ich sagen würde. Einfach diese Angst. Aber irgendwie aus dieser Angst ziehe ich mir so ein bisschen was, glaube ich. Also so das, auch wenn es vielleicht verrückt klingt, aber gibt es mir so irgendwas, weil ich mir denke, also weil ich mich dann in dem Moment, glaube ich, gegenüber einer männlichen Person einfach viel stärker fühle, weil man durch Sachen, die geäußert werden, einfach auch merkt, dass diese Angst da so krass da ist.
Ja, ich glaube, damit hast du voll recht. Und für einen selber ist halt diese Stärke, die man dann nach außen trägt, würde ich sagen, total überlebenswichtig. Und gleichzeitig für Leute, also die für Außenstehende, stellt diese Stärke ja schon wieder so einen Normbruch dar. Weil eine Frau, ne, also was ist eine Frau? Die ist auf jeden Fall nicht stark, ja, sondern so, die ist klein, abhängig von dem Typ, die ist klein.
Ja, die ist klein, so. Liebevoll, ruhig, hör zu.
Genau. Ja. Und da ist interessant, dass zum Teil diese Scham, die wir fühlen für bestimmte Sachen, dass die ja auch uns konkret anerzogen wurde. Und da habe ich nämlich, da habe ich so ein Zitat aus so einem Sammelbeitrag oder Sammelband, Das gute Leben, wo auch eben so ein Beitrag zu Scham ist. Da habe ich auch schon mal was draus zitiert von Hannes Kuch. Und der schreibt eben, der Frau soll als Wesensmerkmal ein hohes Maß an Bescheidenheit, Keuschheit, Schüchternheit und schließlich eben Schamhaftigkeit zukommen. Weibliche Eigenschaften werden vermeintlich nur beschrieben, in Wirklichkeit jedoch immer auch als Ideal vorgeschrieben. Gibt es so Situationen oder ja, vielleicht auch so Sachen, Kinderbücher oder sowas, wo du bemerkt hast, boah, hier wird irgendwie so eine Schamhaftigkeit als Ideal für Frauen so vorgeschrieben, also dass sie sich schämen sollen und dass sie irgendwie immer schüchtern sein sollen und so. Fällt dir da irgendwas ein?
Also ich glaube, jetzt ein konkretes Beispiel vielleicht nicht. Ich glaube, es gibt unzählige, gerade Kinderbücher, die das erfüllen würden und ganz wenige, die es nicht tun. Also genau, ich habe lange Zeit im Kindergarten davor gearbeitet, deswegen kam die Frage jetzt auch wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass das ganz viel ist, wenn man so an Märchen oder Kindergeschichten denkt, dass Frauen schon oft als schwach dargestellt werden und eben als genau das, was du gesagt hast, und dass es halt dann so Ausnahmen gibt wie irgendwie Pippi Langstrumpf, wo man auch so drüber reden muss, aber das ist so eine starke Frau, die irgendwie, wo man schon auch gemerkt hat im Kindergarten, so die Mädels, so alle nehmen das an. Pippi Langstrumpf ist so das Optimum, sie ist irgendwie eine starke Frau, alle finden es cool und das gilt zu erreichen irgendwie. Also wir hatten mal so ein Jahr im Kindergarten, da hatten wir gefühlt das ganze Jahr einfach Pippi Langstrumpf als Thema und das war schon gut. Also es macht schon was mit den Kids, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass man als Kind dieses Schamgefühl vielleicht gar nicht so sehr inne hat, weil es halt einfach irgendwann kommt, je nachdem, in welche Kindergartengruppe du gerätst, sowieso wie Eltern drauf sind und so. Aber normalerweise sind Kinder so schön schamlos.
Wie war das denn bei dir, als du als Erzieherin gearbeitet hast? Gab es eine Situation, wo du bemerkt hast, oh krass, da schämt sich gerade ein Mädchen ganz krass für irgendein weibliches Attribut oder so, was also irgendeine Eigenschaft, die sie hat? Und wie war dann dein Umgang damit? Oder gab es sowas eigentlich jetzt eher nicht? Also, weil Kindergarten ist ja auch, wie du sagst, eben relativ früh. Ich weiß nicht, ob es da Scham schon gibt.
Also, wir hatten mal so einen Fall, dass ein Mädchen bei uns vom Klettergerüst runtergefallen ist und es war so ein Zwei-Ebenen-Klettergerüst und quasi mit Beinen auseinander auf die untere Ebene gefallen ist. Mhm. Und es hat extrem geblutet und musste genäht werden und zum Glück ist alles gut gegangen im Endeffekt. Sie kann Kinder bekommen irgendwann, alles ist okay, aber das war ein Riesendrama tatsächlich. Also da war es wirklich schon so mit diesen, also das Kind war im Hort, nicht mehr im Kindergarten, also sie war schon 8 Jahre alt ungefähr. Und bis der Krankenwagen gekommen ist, hat es natürlich gedauert und es hat super viel geblutet und sie war sofort so, sie will sich umziehen und das Blut überall und dass es total eklig ist und was ist, wenn Leute das sehen? Und es war wirklich schwierig, ihr irgendwie auch zu erklären, so, also erstens bringt es nichts, wenn wir dich umziehen, weil es ist sofort alles wieder voller Blut und zweitens ist es einfach egal, so. Und abgesehen davon, wer denkt, dass eine 8-Jährige jetzt irgendwie Periode out of control hat oder so, also war schon ein riesiges Thema, auch danach noch ganz lange, dass sie irgendwie oft gesagt hat, dass sie untenrum jetzt hässlich ist oder so. Oder nachgefragt hat, ob man das jetzt hässlich findet oder so. Also sie hat da schon viel das Gespräch gesucht. Und
voll interessant, dass du jetzt auch gerade auf Menstruation zu sprechen kommst. Dazu mache ich auch auf jeden Fall mal nochmal so eine eigene Folge, weil da gibt es ja auch inzwischen voll viel Bücher dazu und so. Aber erzähl mal, wie das bei dir war. Oder auch, wie du findest, dass so ein gesellschaftlicher Umgang mit Menstruation überhaupt funktioniert.
Also ich habe meine Menstruation relativ früh bekommen, mit 15 Jahren, glaube ich. Ist es relativ früh? Für mich war es auf jeden Fall relativ früh. Und mit meiner Mama war es auch eigentlich so entspannt. Meine Oma meinte dann irgendwann mal, dass es nicht so eine christliche Sache wäre, wenn ich mir da OBs reinschiebe. Und ich war so, ja, danke Oma. So, wir haben dann irgendwann nochmal, auch erst vor kurzem, so vor 3 Jahren nochmal drüber geredet und das geklärt. Aber es war schon auch erstmal so ein, ist mir doch egal, was Jesus denkt, so. Aber damit ist sie mir halt auch mit 15 gekommen. Irgendwie war das nicht so in meinem... Aber ich hatte es auf jeden Fall so lange in Erinnerung und fand es halt so absurd irgendwie, dass sie mir das so zwischen der Klotür und dem Gang irgendwie so noch hinterhergeworfen hat, so als würde ich dann denken, ach ja, na dann. Ja. Genau, das ist mir sehr, sehr arg in Erinnerung geblieben, aber ich fand es auch gut, da nochmal mit ihr dann drüber zu sprechen im Nachhinein, sehr spät im Nachhinein. Und ansonsten, ja, hatte ich schon so diesen Druck, dass ich irgendwie gemerkt habe, so okay, ich muss möglichst schnell verstehen, wie es funktioniert, OBs zu benutzen und die dann auch zu benutzen, weil Binden jetzt sowieso nicht mein persönlicher Favorit waren, aber zu dem Zeitpunkt wäre es einfach leichter gewesen. Aber es war schon immer mit diesem Gedanken, okay, keine weiße Hose anziehen, wenn man Periode hat. Okay, Binden so schnell wie möglich aufhören, weil wenn da was durchläuft, so wenn nur der kleinste Fleck irgendwo ist, dann werden alle aufschreien, es sehen und mich für eklig halten oder wie auch immer. Also so dieses Reinlichkeitsding einfach war ein großes Thema. Ja, und ansonsten, man kannte auch nicht so viele Alternativen. Also jetzt kannst du dir Menstruationstassen bei DM kaufen, was irgendwie bis vor kurzem einfach auch noch nicht der Fall war. Es findet viel mehr Aufklärung über sowas statt.
Und ich glaube, das ist auch einfach so sehr mutigen Frauen zu verdanken, die halt gesagt haben, nee, ich schäme mich jetzt nicht mehr dafür, sondern ich spreche das halt irgendwie an und thematisiere das auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und weil ich das gerade jetzt hier so gedroppt habe, also mir ist wichtig an der Stelle zu sagen, natürlich gibt es auch Nicht-Frauen, die trotzdem menstruieren. Ich glaube, es stellt einfach nur einen sehr großen Lebensalter oder Lebensrealität von sehr vielen Frauen auf der Welt dar und deshalb spreche ich das auch in dieser Folge so an. Aber genau, das war mir nur wichtig.
Ich habe das auch noch mit Schwimmen. Da ist mir jetzt tatsächlich vielleicht ein Beispiel, wo ich mich mal geschämt habe in letzter Zeit, wobei das vielleicht auch so letzte Zeit sind, so 2 Jahre, dass ich mal schwimmen war im Schwimmbad und dann raus aus dem Wasser bin und zwar wirklich, ich bin mir zu 100% sicher, niemand hat es gesehen. Es war so absolut hellrosa, ein Tropfen an meinem Bein nach unten. Und zwar so, oh Gott, was soll ich tun? Ja. Alle können es sehen. Und es ist aber noch nicht so lange her. Also auch total irre einfach. Und ich bin dann auf die Toilette und raus aus dem Schwimmbad. Und der Abend war für mich beendet. Und das ist auch jetzt wieder noch so ein Ding, dass ich das irgendwie wieder drin habe. So, wenn ich meine Periode habe, dann ist so, schwimm lieber nicht. Obwohl es eben okay sein sollte. Auch wenn eben sowas vorfällt, es okay sein sollte. Aber das ist tatsächlich noch so ein Ding, das man schon zu vermeiden versucht irgendwie. Ja. Oder dass ich auch sehr krass noch drin habe, dass man nichts sieht, nichts bemerkt.
Ja. Und ich glaube, das kommt quasi zu diesem Stress, den so eine Menstruation sowieso für Körper und Kopf eh schon darstellt, kommt dann auch noch der Stress dazu, dass man das halt alles verbergen muss und verstecken muss und dass da halt auch ein enormer gesellschaftlicher Druck dahinter steht irgendwie. Also ich kenne auch viele Frauen, die zu der Zeit dann irgendwie gar keinen Sport machen oder für die es wahnsinnig schlimm ist, wenn man irgendwie mal kurz irgendwo dieses Bändchen zum Beispiel sieht, obwohl alle Menschen auf der Welt im Alter von spätestens 14 Jahren bemerken, dass eben ein bestimmter Teil von Menschen irgendwie einmal im Monat halt menstruiert. Ja, so. Ja und das finde ich auch spannend, wie sich immer noch diese Schamhaftigkeit da hält. Und also ich kann die natürlich auch total nachvollziehen, dass sich halt Frauen dafür schämen, weil man sich halt immer wieder dumme Sprüche anhören muss.
Man wird ja auch geblamed, nicht nur in dieser Zeit, sondern also auch für Launen oder solche Sachen, also wo man ja de facto einfach nichts dafür kann. So, ich bin eine Woche davor richtig schlecht drauf, in der Woche auch, habe noch Rückenschmerzen zusätzlich, bin eigentlich so zwei Wochen im Monat gar nicht ansprechbar gefühlt. Aber das ist ja auch was, wofür man geschämt wird. Also
Wie funktioniert
nicht so
das
arg dann? In meinem Umfeld, aber das war schon auch ein Schulthema, so, ach, die hat ihre Tage, so, wunder dich nicht, so nach dem Motto. Was jetzt nicht mehr so stattfindet, aber einfach, weil ich mir mein Umfeld bewusster ausgesucht habe, denke ich. Aber trotzdem ist es noch so ein, dass ich das auch selber irgendwie begründe mit, ach, ich habe meine Tage, lass mich einfach in Ruhe, so, ich habe schlechte Laune, ohne das auch mal irgendwie genauer zu definieren, weil ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt. Natürlich ist klar, aber man könnte es schon noch besser beschreiben, als einfach so abzutun mit so, ja, weißt ja, was los ist, so nach dem Motto.
Voll.
Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch nochmal anstrengender. Ich bin auch dann immer so wirre in der Phase und kann irgendwie nicht so richtig ordnen und wüsste dann vielleicht auch nicht, was ich sage oder sagen will. Und das ist dann vielleicht auch so Bequemlichkeit von meiner Seite, dass ich einfach sage so, ach, lass gut sein, du weißt eh, was los ist.
Voll, und es sollte auch irgendwie nicht dein Job sein, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit damit rechnen musst, dass irgendwie so ein bescheuerter Kommentar kommt. Also das ist ja, darin liegt ja eigentlich die Dreistigkeit, dass man irgendwie halt damit rechnen muss, mit diesem konstanten Shaming irgendwie.
Auf jeden Fall.
Dass das immer stattfindet, dass man sich immer so einen klugen Spruch noch zurechtlegen muss.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ich gehe schon so prepared aus dem Haus irgendwie, wenn ich weiß, ich habe meine Periode, also wirklich in so einem Fighting-Modus, glaube ich, so, wenn mir einer dumm kommt, dann Stress.
Und ich glaube, dass genau dieser Fighting-Modus, ich glaube, der lässt sich auch so ganz viele Lebensbereiche für eine Frau übertragen. was man sich irgendwie so sehr mühsam antrainieren muss und was irgendwie sehr schade ist, dass man sich das antrainieren muss. Also dass man sich in vielerlei Hinsicht einfach so ein krass dickes Fell zulegen muss, um überhaupt zu bestehen.
Mhm.
So, und auch, also wenn jetzt irgendwie Leute vielleicht sagen so, ja, das ist doch jetzt irgendwie alles nicht so schlimm oder so. Das, was ich daran interessant finde, ist halt, dass an der Menstruation lässt sich es ganz gut zeigen, dass halt so weibliche Körper immer in Abgrenzung von männlichen Körpern halt irgendwie überhaupt so erst konstituiert werden. Also mit dem weiblichen Körper, wenn der menstruiert, obwohl das normal für den weiblichen Körper wäre, stimmt irgendwas nicht, weil er funktioniert in der Hinsicht anders als ein männlicher Körper.
Ja.
So.
Ja.
Und dass quasi nicht einfach so die Menstruation die Norm ist, sondern dass die Menstruation die Abweichung darstellt.
Ja.
Das ist irgendwie sowas, weiß nicht, da hat es auch faszinierend lange gebraucht, bis ich das gerafft habe.
Mhm.
Aber irgendwann kam dann so, hat es so den Schalter umgelegt und ich dachte mir so, hä, wieso denn?
Ja, total. Ich glaube, es ist auch so ein großes Thema, dass man als Frau so quasi eine Woche unbrauchbar ist, auch im Monat, weil, also Sex und Periode ist ja sowieso so schwierig, glaube ich, oder großteils gesellschaftlich gesehen schwierig. Und dass das auch nochmal so eine Rolle spielt, dass man eh schon vielleicht dann als weniger vollwertig einfach wahrgenommen wird, weil eine Woche fällt ja eh komplett raus, so mindestens. Und dann ist man davor und danach ist sie noch schlecht drauf, so gefühlt.
Ja. Und ich glaube, genau diese Wahrnehmung von irgendwie so weniger vollwertig sein, damit sprichst du was Wichtiges an. Und da hat eben, also auch Kuch hat dazu geschrieben, weibliche Identität steht unter diesem relationalen Blickwinkel folglich unter einem doppelten normativen Druck. Zum einen den Idealnormen zu entsprechen, die durch das Geschlechterideal vorgegeben sind, und zum anderen in dem Selbstverständnis zu leben, in der eigenen Identität immer schon von der männlichen Norm abzuweichen. Also ich glaube, da kannst du auch irgendwie voll viel beschreiben, wenn wir jetzt auch so an politische Kontexte oder so denken, in was für einem komischen Spannungsverhältnis man sich befindet, wenn man in einer männlich dominierten Gesellschaft lebt und gleichzeitig, also und man irgendwie versucht, an diese männlichen Normen ranzukommen und dann gleichzeitig aber auch nicht zu krass da von der weiblichen Norm abweichen darf.
Mhm.
Also das ist mir besonders in so Politkontexten irgendwie bewusst geworden. Vielleicht kannst du dazu was erzählen, wo man das so sieht oder was dir dazu einfällt.
Ach, ich glaube, das fängt schon irgendwie bei so psychischer Arbeit in Politkontexten an. Oder ja, psychische Arbeit würde ich es vielleicht nicht. Generell so, wenn man sich umschaut und irgendwie guckt, geht es Leuten gut, mit denen ich politische Arbeit mache? Wer fragt diese Leute, ob es denen gut geht? Ja, ich weiß nicht, ich habe so, ist gerade so das Ding auch, super viele Leute machen kritische Männlichkeitslesekreise echt gut und echt toll, aber im Prinzip sitzen wir hier und fragen immer noch alle Leute, wie es denen geht und leisten so emotionale Arbeit und irgendwie, glaube ich, es gibt so ganz viele Beispiele dafür, dass man auch so auf einem Plenum Redelisten, dass es wichtig ist und dann so, ja, ich habe auch keinen Bock auf diese Redeliste, aber anders kann ich einfach nicht sagen, weil ihr immer labert, also so, und wer macht dann diese Redelisten und so, dass man halt irgendwie schon das einfordert, um auch sprechen zu können als Frau, aber dann halt schaut, dass man zumindest die Arbeit dieses Listemachens zum Beispiel an irgendwie eine andere Person abgibt, die vielleicht männlich gewesen wird oder so. Also es ist irgendwie immer so ein ganz krasser Zwiespalt, wo man irgendwie immer gucken und nachdenken muss. Und ehrlich gesagt, in so einer linken Bubble und auch generell ist es einfach anstrengend und nervt irgendwie, dass man immer in so einem Zwiespalt ist und immer gucken muss, so, okay, man will sich irgendwie so und so verhalten oder nicht verhalten.
Aber ich finde, also gerade in Bezug auf diese so Fürsorgearbeit, die du gerade angesprochen hast, was ja dieses ständige Fragen, wie geht's allen und so auch ist, also damit ja kümmert man sich ja krass um andere, das ist, finde ich, so ein Punkt, wo man es ganz gut auch zeigen kann, dass wenn du als Frau in nicht nur linken Kontexten, sondern egal welchen, wenn du als Frau jetzt diese Arbeit nicht machst, also wenn du richtig ego-saumäßig durch die Gegend läufst und halt so voll dein Ding machst, dann wirst du krass gesellschaftlich stigmatisiert.
So. Auf jeden Fall.
Und wenn man aber diese Arbeit macht die ganze Zeit, dann ist man auch ganz schnell so, ja, halt so dieses schamhafte Sensibelchen, was sich dann irgendwie, also was dann irgendwie auch wieder geblamed wird, weil du bist halt so die Emotionale, gell?
Mhm.
Also, ja, du kannst halt Emo-Arbeit machen, aber du kannst nicht so, ja, weiß nicht, jetzt krasse inhaltliche Vorträge halten oder
ja,
so, weil das machen dann andere.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da ganz oft Leute auch, oder um es zu konkretisieren, Männer auch nicht checken, dass man einfach mal so ein Wie geht's eben nicht mit so einem Danke gut beantwortet, sondern dass für ein Wie geht's muss ich nicht irgendwie so und so viele Bücher gelesen haben, sondern ich kann mich einfach hinsetzen und diese Frage auch einfach meinem Gegenüber ernst stellen und auch mit hinten dran schieben, ein Ja gut reicht mir nicht, vielleicht erzählst du mir ein bisschen ausführlicher, wie es dir geht.
Ja.
Dazu braucht's eigentlich nicht viel im Kopf, um das hinzukriegen. Und trotzdem findet so wenig statt. Und die Leute, die diese Arbeit leisten, sind eben, wie du dann gesagt hast, so sowieso Frauen, die emotional sind und gut zuhören können und bla, aber die dann eben auch noch genau so halt abgestempelt werden mit so, okay, das ist so, da können Leute hin, wenn es ihnen schlecht geht, die kümmern sich drum so quasi.
Ja.
Und wir sitzen hier weiter und streichen uns Texte an und machen Vorträge. Und solange alles läuft, ist auch egal, wenn einer wegfällt so quasi.
Ja. Ich muss ganz kurz sagen, ich finde das Hammer, weil du leitest immer so schön von einem Thema zum anderen über. Und normalerweise versuche ich das immer zu machen, aber du smoothst jetzt hier so durch. Weil jetzt sind wir nämlich schon bei diesem Emotionsthema, weil das ist ja, also für mich ist es auch irgendwie ein besonderes Thema, weil ich mich halt ganz, ganz lange für Emotionen geschämt habe und auch nach wie vor für bestimmte Emotionen ganz krass schäme. Also wenn ich aus der Rolle als taffe, starke Frau, die irgendwie alles regelt und nie weint, rausfalle, dann schäme ich mich. Und gibt es so Situationen in deiner Sozialisation, wo du sagen würdest, da habe ich mich krass für Gefühle geschämt? Also vielleicht auch in Bezug auf Begehren oder so, also wie du willst, entweder in so Beziehungskontexten oder auch in so anderen.
Also bei mir ist es auf jeden Fall auch, wenn ich aus meinem starke Frau-Modus rausfalle oder aus dieser Rolle rausgebeten werde oder wie auch immer, dann würde ich auch sagen, dass es für mich das die extremste Art von Scham dann ist, weil es natürlich auch ein Schutzmechanismus, eine Schutzhülle ist, die man sich so aufbaut. Und wenn man aus der hervorgebeten wird oder rausgeschmissen wird, das ist hart. Dafür, ja, ist schwierig, auch vor sich selbst sich das einzugestehen, glaube ich, dass es auch okay ist, das einfach mal nicht zu sein. Da ist diese Scham vor mir selbst aber, glaube ich, auch wieder am größten. Und ja, in Beziehungen oder so zwischenmenschlichen Beziehungen hat man es, glaube ich, generell ziemlich oft. Aber ich glaube, bei mir ist es auch der Hauptfokus tatsächlich auf diesem, wenn ich aus dieser Rolle raus muss, die eigentlich so meine ist, die ich für mich gefunden habe und mir aufgebaut habe und merke, ich muss die verlassen, sei es jetzt, weil ich mich bei meinem Freund ausheule und auch mal schwach bin quasi oder weil ich zu dir komme und dich um Hilfe bitte bei Sachen, die ich eigentlich total leicht alleine hinkriege. Ja.
Erinnerst du dich noch ein bisschen, wo, also ob es so einen Punkt gab, den du benennen kannst, wo du bemerkt hast, ja scheiße, ich muss teilweise aus dieser Rolle raus, sonst packe ich es irgendwie nicht? Also
ja, ich glaube, jetzt mit Therapiesuche war das so ein Punkt, dass ich das jetzt endlich angefangen habe. Das war auf jeden Fall, da habe ich mir viele Gedanken davor gemacht und war so, ach, ich habe schon so viel hingekriegt. So, wieso sollte ich das jetzt nicht auch einfach alles alleine hinkriegen? Oder also nicht immer alleine, ich habe ja immer alle Leute an meiner Seite, aber da habe ich schon richtig lange mit mir gehadert und war so, okay, soll ich das machen? Ist es irgendwie ein Zeichen von Schwäche? Habe mit dir extrem viel drüber geredet, mit anderen Personen, die Therapie machen oder auch nicht. Weil ich dem schon auch kritisch gegenüberstehe, aber wieso sollte ich es nicht ausprobieren? Also so, wenn es dann im Endeffekt nichts war oder mir nichts gebracht hat, so, dann habe ich, glaube ich, auch nichts verloren.
Ja.
Und ja, es war auf jeden Fall ein langer Prozess mit irgendwie auch oft anrufen und einfach wieder auflegen und so, ah, ich bin noch nicht bereit.
Ja.
Aber hat es gebraucht und sollten alle machen, die wollen, können.
Ja. Ja, und ich glaube, das, was du da beschreibst, das haben wir ja auch, also das habe ich in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen besprochen, dieses eben sich dann irgendwie eingestehen müssen, okay, mit bestimmten Sachen komme ich gerade nicht alleine klar oder so. Das ist, glaube ich, also Frauen stehen da unter einem enormen Druck, dass sie eben fähig sein sollen, alles alleine zu regeln. Aber ich glaube auch irgendwie Männer nochmal in einem ganz besonderen Maße so, weil bei Männern da vermutlich die Hemmschwelle höher ist zu sagen, boah, fuck, ich komme gerade nicht mehr alleine klar irgendwie. Ich stelle mir auch irgendwie immer so eine Mama wie deine vor zum Beispiel, die halt alleinerziehend ist und irgendwie so ihren Scheiß ganz krass im Griff hat und regelt und auch noch eine Tochter großzieht und so. Und wenn sich dann solche Personen irgendwie eingestehen müssen, kacke, ich bin an meiner Belastungsgrenze oder so, das ist, glaube ich, wahnsinnig schambehaftet und das braucht enorm, enorm viel Zuspruch und alles Mögliche, um da irgendwie zu sehen, nee, es ist okay, dass ich mir halt Hilfe hole und es ist okay, dass ich Sachen nicht alleine hinkriege irgendwie.
Ja, dieses Hilfe holen ist einfach in allen Richtungen, glaube ich, so eine verpönte Sache einfach noch. Also dieses Hilfe holen, egal ob ich Hilfe hole, indem ich dich anrufe oder meine Oma anrufe oder zu einer Therapie gehe oder mit irgendwem anders darüber reden, einfach immer dieses Hilfe holen, davor stoppen Leute, glaube ich, einfach prinzipiell nochmal so krass. Und das ist ein Problem. Also ich weiß nicht, ich habe meine Freundinnen auch natürlich, um mir beizustehen und die als Ansprechpartnerin zu haben.
Ja, und eigentlich eben ja, glaube ich, auch genau für diese Scham und für so schambehaftete Themen. Und das finde ich irgendwie so interessant, weil wenn halt voll viele Leute immer so über Solidarität reden und irgendwie, ja, wir sind so füreinander da und dann auch teilweise irgendwie auch Feministinnen untereinander über Solidarität reden und dann macht es plötzlich bei der Scham interessanterweise, macht es plötzlich Halt. Da ist dann trotzdem sowas, also so, wir können vielleicht schon über Menstruation reden, aber wir können nicht darüber reden, dass irgendwie jemand seit 3 Wochen depressiv zu Hause sitzt oder so und irgendwie nicht mehr fähig ist, seinen Alltag zu regeln. Also ja, ich glaube, das ist auch so ein großer Teil, den ich versuche irgendwie, wenn ich von Solidarität spreche oder versuche auch solidarische Praxen zu entwickeln oder so, dann spielt es inzwischen da für mich auch eine Rolle, dass ich halt sage, nee, wir müssen genau an diese vulnerablen Punkte gehen, weil erst an diesen verwundbaren und Verletzlichkeitsstellen und so, da glaube ich, kann man halt wirklich solidarisch sein und dann halt.
Ja, ich glaube auch, dass genau da Solidarität auch ansetzen sollte und das ist auch ein Punkt, wieso es bei mir, glaube ich, oft in Wut umschlägt einfach, dass ich mir denke so, boah, alle sind so belesen und alle sind so klug, aber einfach mal sich solidarisch gegenüber einer Person, der es psychisch nicht gut geht, verhalten, dafür, das ist für euch, als müsstet ihr, weiß ich nicht, den Mount Everest besteigen. Also das ist dann so eine Aufgabe, da stehen alle davor und sind erstmal so, uff, wie macht man das jetzt? Ja. Und das ist einfach unverständlich für mich. Ich weiß nicht, ob es bei mir schon immer so lange so arg eine Rolle gespielt hat, auch in der Familie und so, aber irgendwie war das für mich einfach nie ein Thema, so, also das so totzuschweigen, sondern ich bin schon, wie du auch weißt, Fan von allem immer offen ansprechen und sich eben versuchen, nicht dafür zu schämen. Und es wäre gut, wenn jede Person mindestens eine solche Person an seiner Seite hätte, wo man das Gefühl hat, so, okay, man kann einfach jetzt mal so raussprechen, ohne sich schämen zu müssen vor mir selbst oder der anderen Person oder wie auch immer.
Weil du es jetzt gerade nochmal gedroppt hast, ich wollte ja eigentlich vorhin schon auf das Thema Wut zu sprechen kommen, aber dann mache ich das einfach jetzt. Du hast vorhin gesagt, es fällt dir leichter, mit Wut umzugehen als mit Scham. Was auch, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar ist, weil Scham zwingt zu einer Ohnmacht und Wut ermächtigt viel eher. Welche Rolle würdest du denn sagen, hat Wut in deiner politischen Sozialisation oder auch da gespielt, dass du dann angefangen hast, dich für Feminismus und Geschlechterverhältnisse zu interessieren? Also kannst du da so ein bisschen deinen Werdegang erzählen, wann du so gemerkt hast, boah, nee, ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich kann jetzt nicht mehr, kann mich nicht mehr schämen.
Also ich glaube, über Beziehungen ging es bei mir schon viel. Beziehungen zu männlichen Personen oder wie, also nicht immer unbedingt Liebesbeziehungen oder so. Ich glaube aber, das war ein Punkt, wo ich irgendwann mir dachte so, das kann doch nicht sein, was ist hier eigentlich los? Sind denn alle so, also so ganz stumpf, sind denn alle so, wird es jetzt mein Leben lang so laufen? Und ich mir irgendwie auch ganz lange, so bis ich 21 dachte so, okay, Sex ist einfach nichts für mich so und auch irgendwie überlegt habe, ob ich so asexuell bin oder so, weil ich glaube, ich bis ich 21, 22 war, keinen richtigen Orgasmus hatte und irgendwie einfach dachte so, ach ja, so läuft es, okay, naja, Hauptsache er hat Spaß.
Und, oh nein!
Ja, und es ist wirklich so, ja, und es war nett, ich habe auch letztens mit meiner Mama da tatsächlich mal drüber geredet und sie hat mir erzählt, dass sie jetzt mit 40 so gefühlt ihren ersten Orgasmus hatte und es war so, ah ja, okay, wow. Und dann war ich schon richtig stolz auf mich und sie war auch stolz. Also es war irgendwie nett, also es war so ein gutes, kurzes Gespräch bei einer Zigarette so gefühlt, aber es war irgendwie spannend, weil ich mir auch so oft denke, so wow, es gibt bestimmt so viele Frauen auf der Welt, die noch nie einen Orgasmus hatten, aber schon so viel Sex.
Da habe ich, oh Mann, jetzt fällt mir die Zahl nicht mehr ein, aber ich höre den Sex-Podcast von Zeit Online.
Ja.
Und da ging es auch in einer Folge eben um weibliche Orgasmen und da wurde eine Zahl genannt, dass das wirklich häufig ist, dass eine Frau niemals in ihrem Leben einen Orgasmus hat.
Und das ist so traurig. Also ich finde es enorm schlimm und ich glaube, darüber kam auf jeden Fall so eine Wut, dass ich dann irgendwann so, aha, so könnte es also sein und so. Ich glaube, classy weit gefasst einfach so Ungerechtigkeit um mich rum, die ich irgendwie auch so wahrgenommen habe. Meine Mama hat ganz oft Partner gewechselt, weil sie irgendwie scheiße behandelt wurde. Mein Opa, der für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, aber trotzdem meine Oma auch nicht immer gut behandelt hat. Also es sind einfach, glaube ich, so, wir sind eine sehr weiblich geprägte Familie, auch in der sowieso wenig Platz für Männer ist. Und wenn die sich dann auch noch scheiße aufführen, fällt es schneller auf.
Bei mir genau.
Und ich glaube, dadurch ist es tatsächlich so, dass meine engsten Familienbezugspersonen halt auch irgendwie 2-3 Frauen sind und zusätzlich noch der Opa war, aber sonst halt eigentlich keine Männer, war das schon auch nochmal, ich glaube, so ein Frauensolidaritätsding ist bei uns schon immer groß in der Familie auf jeden Fall gewesen, woher ich das halt auch, glaube ich, hab mitunter.
Und dann war es quasi so, dass irgendwann so dieses Ungerechtigkeitsempfinden sich so in Wut gewandelt hat.
Ja, ich glaube schon. Und irgendwann halt auch so einen Punkt, wo dieses Selbstbewusstsein sich dann auch weiter ausgeprägt hat. Also über so Bücher lesen oder sich mit anderen Frauen unterhalten. Also ich glaube gerade das Unterhalten mit anderen Frauen und weil ich auch so eine Person bin, die immer alles offen anspricht und nicht so viel um Sachen rumrede und dadurch halt wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt so relativ direkte Fragen an alle Frauen in meinem Umfeld gestellt habe. Dadurch, glaube ich, war es für mich, ich weiß nicht, ich konnte vielleicht auch so Kräfte aus denen ziehen, die mich dann zu so einer Wut umschwenken haben lassen. Ich weiß nicht, ist vielleicht so schwierig vorzustellen, aber ich denke mir schon oft so, ich mache das schon auch für meine Oma und meine Tante und so. Also das ist schon irgendwie so ein...
Ich finde das total nachvollziehbar, weil ich glaube, dass auch genau in solchen Momenten, wenn man miteinander spricht, bemerkt, okay, wir haben ähnliche Erfahrungen, wir machen irgendwie dieselben Scheißerfahrungen. Das ist ja ein Moment der Verbindung, wo man auch zum Teil eben so einen Schamkreislauf durchbricht und irgendwie Verbindung schafft und dann eben auch sagen kann, ja okay, wenn das nicht nur ich bin, dann sind es vielleicht ganz viele andere Frauen und es lohnt sich dann irgendwie was dagegen zu machen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann durch einen meiner besten Freunde, glaube ich, bin ich halt so nach München in so irgendwie auf so linke Konzerte und Vorträge und habe dann viele Menschen kennengelernt und dann kam, glaube ich, so eine tiefergehende Beschäftigung einfach damit im Sinne von irgendwie Bücher lesen und mehr politischer Austausch nochmal irgendwie, als jetzt einfach so mit Freundinnen drüber zu quatschen, ist ja schon nochmal was anderes, wenn man irgendwie dann auch Hintergründe hat, die das belegen können oder wie auch immer. Man kann einfach besser argumentieren, sich anders informieren.
Ganz kurz, ich bin richtig gespannt, ob man auf der Aufnahme hört, dass es gerade gewittert.
Ich bin auch gespannt, ja.
Und dass es krass regnet. Also,
schöne wenn man, Stimmung hier auf jeden
genau,
Fall.
Ja, genau. Wenn man so einen Sound im Hintergrund hört, dann ist es einfach der Regen, der jetzt irgendwo hin regnet. Aber zu dieser Politik-Thematik habe ich noch ein Zitat von einer sehr geliebten Autorin von uns. Mhm. Das fand ich so schön und du wirst es erkennen. Mein Körper ist eine Demo. Ich will ihn so, wie er ist. Denn er passt ganz besonders gut zu mir. Er ist so, wie ich lebe, das ist ziemlich okay. Nicht, weil ich mich selbst besonders großartig finde, sondern weil ich mich nicht schäme. Mache ich einfach nicht. Ich schäme mich nur, dass ich, halbnackt, wie ich vor Frau Blödwurst stand, nicht auf die Idee kam, ganz laut I am the Walrus von den Beatles zu singen und dazu zu tanzen. Das ist das einzig wirklich Ärgerliche. Und das schreibt Margarete Stokowski in die letzten Tage des Patriarchats. Frau Blödwurst war eine Ärztin von ihr, die ihr gesagt hat, so ja, sie haben aber jetzt schon ganz schön zugenommen und so. Und sie verarbeitet in diesem kurzen Text eben diese Erfahrung. Und sie macht da irgendwie so krass deutlich, dass man, wenn man irgendwie in so politischen Kontexten unterwegs ist, dann kann man, also dann fängt man an, Sachen anders zu kontextualisieren und halt oft Scham nicht mehr auf sich selber zu beziehen und sich zu denken, ich bin der Weirdo, sondern sich halt dann an den richtigen Stellen mal zu denken, hey Moment, dieser Frau steht es gerade überhaupt nicht zu, über meinen Körper zu urteilen oder so. Und ich glaube, das war, also zumindest ich kann es für meine Sozialisation sagen, das war für mich ein enorm wichtiger Punkt an meiner politischen Bildung vor allem, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, für die Sachen, die kann ich auf mich beziehen, aber andere Sachen wiederum muss ich auch überhaupt nicht auf mich beziehen, sondern kann mir denken, was fällt dir ein, das jetzt zu sagen oder so zu denken oder das zu bewerten oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also ich bin auch riesen Stokowski-Fan natürlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sowas in ihrem Buch auch beschreibt, aber ich glaube auch für so Familienzusammenhänge ist das enorm wichtig. Also egal, ob das so ein Backenkneifen, so ein Klaps auf den Po oder so, oh, du hast aber zu oder abgenommen, dass man irgendwie da auch mal irgendwann sagen kann, so hey, ich bin nicht gekommen, um mich einmal zu drehen, mir alles anzuhören und dann wieder zu gehen mit einem Scheißgefühl. Also dass man halt auch da irgendwie das so ein bisschen aufbrechen kann und auch mal sagen kann, so hey, nein, so, ja, du hast nicht das Recht, darüber zu sprechen, auch wenn du mein engster Kreis bist irgendwie,
ja,
hast du einfach nicht das Recht.
Ja, also ich glaube, Frauen, Menschen allgemein, aber auch besonders Frauen, sind eben ganz krass immer der Bewertung und den Urteilen anderer irgendwie ausgesetzt, so den ganzen Tag, und dann auch irgendwie kritischen Selbsteinschätzungen und so weiter. Bei jedem Urteil, bei jeder Bewertung schwingt auch immer die Möglichkeit mit, halt gedemütigt und beschämt zu werden. Und wir können schon auch versuchen, uns von diesen Bewertungen frei zu machen, mhm, und so, aber oft geht es einfach trotzdem nicht und oft tut es halt trotzdem weh. Und deshalb, ich weiß nicht, ich kann darum wissen, dass Menstruation nichts ist, also für was man sich schämen muss.
Mhm.
Und wenn mir aber jemand sagt so, du bist schlecht drauf, hast du deine Tage, dann verletzt mich das trotzdem.
Ja.
So. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser Konflikt, in dem wir uns als Feministinnen halt besonders befinden.
Ich habe auch jetzt nochmal ein Beispiel, ist mir jetzt eingefallen. Mhm. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwann habe ich, glaube ich, aufgehört, so Ausschnitt zu tragen einfach. Ich kann es nicht verorten, mit wie vielen Jahren oder warum konkret. So, irgendwie fällt mir kein einschneidendes Erlebnis ein. Auf jeden Fall habe ich es einfach irgendwann aufgehört. Irgendwie ist es seitdem so voll special geworden und letztens hatte ich so eine Hose an und so ein Spaghetti-Träger-Oberteil mit Ausschnitt und hatte so eine Kette an und war dann so, ah, und ich fand mich total gut und bin dann so auch rausgegangen und hatte sowieso irgendwie auch lang struggle, dann so rauszugehen, aber war dann schon so, ach, jetzt, wo ich meine Brüste habe, so, bin dann rausgegangen und habe mich echt gut gefühlt, so ungefähr 5 Minuten, bis ich bei der Tram war, dann wollte ich umdrehen und mir ein anderes T-Shirt anziehen. Und hatte dann auch kurz so diesen Gedanken so, ja klar, also hättest du auch wissen können, so gefühlt, dass sich jeder anguckt. Aber ich hatte eine lange Jeans an, so das Einzige, was frei war, war wirklich hier oben, so mein Dekolleté-Bereich. Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein blöder kurzer Moment, wo ich dann in der Tram stand und mir dachte so, ja, war klar, warum habe ich es nicht eigentlich anders gemacht? Und also so ein bisschen Vorwurf an mich selbst, den ich dann aber auch wieder super schnell verwerfen konnte und dann auch so, nee, ich steige da jetzt ein und mache den ganzen Tag, was ich will, in meinem Outfit, in dem ich mich zu Hause noch gut gefühlt habe und irgendwie ist es mir egal, aber so stark kann man halt auch nicht immer sein und also mich hat es auch gewundert, so, das wäre jetzt auch eher so eine Phase gewesen, wo ich eigentlich wieder so umgedreht wäre, aber trotzdem war das auch nochmal sowas, wo es mir so arg bewusst geworden ist, was sowas Kleines auslösen kann, dass du echt die ganze Zeit angeguckt bist von allen möglichen Leuten und das ist so, hey Leute, das ist ein Spaghetti-Träger-Oberteil, ich laufe nicht nackt rum, also selbst wenn, aber trotzdem war es so ein, nicht mal mit kurzer Hose oder so gepaart, sondern einfach...
Ja, und außerdem, es gibt auch irgendwie, also gibt auch hier wieder niemanden, der noch nicht mitbekommen hat, dass Brüste existieren.
Ja.
Also, ich glaube, niemand von den Leuten, die dich angeschaut hat, hatte jetzt den Moment, wo er zum ersten Mal Brüste gesehen hat.
Ja, 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 auf jeden Fall. Und also auch wenn ich jetzt die mega großen Brüste hätte, war jetzt überhaupt kein Front. So, aber da ist es ja gesellschaftlich nun mal auch so, dass wenn umso größer Brüste sind, umso mehr schauen Leute halt nun mal hin.
Ja.
Aber, also selbst wenn ich es mir darüber hätte erklären können, wäre es Blödsinn gewesen, aber
das ist
halt nicht so der Fakt. Und irgendwie war es so, ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, ich wäre gern so ein kleines, trotziges Kind, das sich jetzt einfach an der Trambahnhaltestelle so zweimal auf den Boden aufschlägt mit den Füßen und so, fickt euch alle, wieso? Ja. So wie, ja. Was ist daran jetzt so besonders?
Und da, also schon wieder tust du es, das ist nämlich noch so eine Sache, weil ich glaube, das hat halt voll viel mit sowas zu tun, was man Objektifizierung nennt. Objektifizierung von Frauen, das ist so, dass eben, was ich vorhin beschrieben habe, dass Frauen auf ihren Körper reduziert werden und ich weiß nicht, dann zum Beispiel teilweise als Stück, also wie so ein Stück Fleisch behandelt werden. Also ich glaube, Lori Penny hat ja Fleischmarkt rausgebracht und so. Lori Penny auch nochmal kritische Sache, aber ich will die Titel trotzdem nennen irgendwie. Und ja, also ich glaube, Objektifizierung ist halt was für den Alltag von Frauen, das gehört einfach dazu. Es gehört dazu, dass man ständig auf seinen Körper reduziert wird, dass man irgendwie ständig so Sachen über sich ergehen lassen muss, die einfach nicht normal sein sollten. Also auch Kemali schreibt in ihrem Buch über so eine Situation, wo so ein Typ in einem Seminar, was sie gegeben hat, da geht es um das Verschicken von Nacktbildern von seiner Freundin. Und er sagt halt so, ja, also ob ich jetzt ein Bild von meinem Toaster schicke oder von meiner Freundin an meine Freunde, ist doch egal. Und ich musste da beim Lesen, ist mir erstmal so die Kinnlade ein bisschen runtergefallen. Und Kemali beschreibt halt auch, dass sie erstmal überhaupt nicht wusste, so wie damit umgehen. Aber das beschreibt eben diese Objektifizierung ganz gut. Und ich glaube, das ist halt was wirklich ganz, ganz tief in den Köpfen von Menschen drinnen ist, dass man irgendwie mit Frauen halt umgehen darf wie mit so Gegenständen ja. oder mit Sachen, die einem halt gehören.
Ja.
Und halt in dem Kontext Frauen nicht als Subjekte wahrgenommen werden, als so eigenständige Menschen mit eigenständigen Bedürfnissen und so. Und ich glaube, das ist halt dir in dieser Trambahn-Situation auch so passiert. Also da meinen dann Leute, dich mit diesen Blicken einfach traktieren zu dürfen, wie es ihnen passt. Weil ja. du bist halt in dem Moment ein Objekt, was man halt anguckt. Und nicht jetzt ein Mensch mit Gefühlen, ein Mensch, der einen guten oder einen beschissenen Tag hat, ein ja. Mensch, der vielleicht gerade überhaupt keinen Bock darauf hat, die ganze Zeit angeschaut zu werden oder einem, dass einem hinterhergepfiffen wird oder so. Das wird da in dem Kontext irgendwie total vergessen.
Voll. Ich glaube, man merkt es auch ganz schnell an so Reaktionen, wenn man sich irgendwie mal dazu aufgerafft hat, dann einfach irgendwie auch zu sagen, so, gibt's was? Oder weiß ich nicht, je nachdem, wie halt das Catcalling im Vorhinein aussah oder so. Dass Leute dann oder vor allem Männer dann erstmal oft nichts sagen, weil es ist so, ah, da ist sie wieder, diese starke Frau. Und zurück in meine Angsthöhle. Also es war so wirklich so ein kurzes einen Schritt nach vorne, irgendwie so anmachen, pfeifen, wie auch immer. Aber sobald was zurückkommt, ist man, glaube ich, wieder schnell bei diesem Angstthema. Also genau. Mir ist es zumindest selten passiert, dass dann nochmal was kam oder so.
Ja, voll, weil da hast du plötzlich, da wird denen plötzlich klar so, oh Kacke, die hat ja einen Mund und die sagt ja was.
Ja.
So, die kann ja reden, krass. Ja.
Ich hatte das letztens beim Edeka. Bei mir, da arbeitet so ein Typ, der mich schon immer anlabert. Also egal was, er kommentiert ständig meinen Einkauf. Und am Valentinstag habe ich mal so ein Lindherz gekauft. Und er war sofort so, oh, das ist aber nett, dass du es mir kaufst und so. Und ich habe so schon immer nichts mit ihm geredet eigentlich. Und nur nervig. Und das ist halt der Edeka bei mir in der Nähe zu Hause. Also ich gehe da ständig hin. Und habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwo anders hinzugehen, nur wegen diesen Typen. Dann war ich letztens dort und hatte eine kurze Hose an und ich habe so ganz schlimme Schleifen-Tattoos hinten auf meinen Oberschenkeln. Und dann lief er so vorbei und meinte so geile Tattoos. Und dann war ich so, Dicker, ich kaufe dir seit über 2 Monaten ein. So immer laberst du mich an, es nervt einfach, lass es. Ich bin nicht hier, dass du meinen Körper kommentieren kannst. Und dann war ich gleich so, ich wollte nur sagen, dass ich es geil finde. Ich so, es ist mir scheißegal, ob du es geil findest oder nicht, weil für dich habe ich es nicht gemacht. Und es waren so 2 Frauen vor mir an der Kasse, die mir so beide zugegrinst haben und so ihn die ganze Zeit so bedrohend angeguckt haben und so ihren Kopf geschüttelt haben. Und es war so nett, dass sie es gemacht haben irgendwie. Also es war schon so ein gutes Gefühl, dass man so kurz das Gefühl hatte, okay, ich bin nicht alleine. Ich hatte so einen schlechten Tag und deswegen ist es dann auch so aus mir rausgekommen. Sonst weiß ich auch nicht, ob ich unbedingt was gesagt hätte. Und er war schon auch ziemlich perplex, aber ja, öfter Männer ankacken vielleicht.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir solche Sachen passieren, ich schäme mich dann ganz krass für das Begehrtwerden. Also ich schäme mich ganz, ganz krass, wenn Leute mir hinterherpfeifen oder wenn irgendwie sowas passiert. Ich finde es einfach krass unangenehm. Und ich glaube aber, dass genau dieses Hervorrufen von Scham auf unserer Seite, dass das auch so ein bisschen Grund ist, warum das gemacht wird. Also weil, und ich kann es nicht glauben, dass ich es tue, aber ich tue es wirklich. Ich zitiere den Bachelor von 2020.
Oh.
Der sagt nämlich in einer Folge...
Hast du alle durchgeguckt?
Ja. ja, also der sagt in einer Folge über so eine Frau, also so eine, die da mitgemacht hat eben, sagt er, sie hat sich ein bisschen geschämt, das fand ich sehr süß.
Mhm. Ja.
Also da sind wir auch wieder bei diesem Anfangsthema so, es gehört irgendwie zum Teil zu so einer weiblichen Norm dazu, sich zu schämen. Und wenn Männer das dann hervorrufen, dieses Schamgefühl, dann finden die das wiederum, also nicht alle, ne? Wir sprechen hier jetzt total klischeehaft und so, aber dann ruft es bei denen wiederum so einerseits so ein Gefühl von Macht hervor, weil cool, ich kann mit meinem Blick darüber bestimmen, wie die sich fühlt.
Mhm.
Und zum anderen halt auch so ein, wie so eine Ekel-Flirty-Situation.
Ja.
So. Also voll oft wird halt so ein Schamgefühl verwechselt mit, ja, da ist jetzt gerade ein Flirt am Start oder die findet mich jetzt eigentlich gut oder so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ganz klar so eine Machtdemonstration, glaube ich. Und auch so ziemlich typisch irgendwie so, es süß finden, wenn Frauen so ein bisschen eingeschüchtert sind. So, merkt ihr nicht, dass irgendwas falsch daran ist? So, also das ist, glaube ich, extrem, dass es sehr als super süß empfunden wird, wenn so Frauen auch ruhig sind und klein und ein bisschen so schüchtern und eingeschüchtert werden und sich irgendwie stark fühlen mit ihrem Typ an der Seite oder so. Das ist als so ein,
dass es als Flirt gesehen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und ich versuche mich gerade immer ganz, ganz aktiv daran zu erinnern, wenn quasi so eine Situation passiert und ich mich dann in der Folge schäme, Ich habe schon x-mal von diesen Situationen erzählt, wo ich auf dem Fahrrad rot werde. So meine Schamsituation, immer auf dem Fahrrad irgendwie. Und wenn ich dann bemerke, dass ich mich gerade schäme, weil mir irgendjemand wieder irgendwas hinterhergerufen hat oder so, dann versuche ich mich halt daran zu erinnern, dass halt so dieses Schamgefühl gerade da ist und dass es auch okay ist, dass ich mich jetzt gerade schäme, aber dass letztendlich nicht ich die Person bin, die sich schämen muss, ja, sondern halt der Typ, ja, so, dass, ja, dass der jetzt irgendwie nichts Besseres zu tun hat, als irgendwelchen Frauen hinterher zu pfeifen oder, ja, so.
So ging es mir bei dieser Edeka-Situation auch. Also so in erster Linie, ich hasse die. Das ist so das einzige Tattoo an mir, das ich echt so gerne nicht mehr hätte. Und dann war es so, okay, alle gucken jetzt erstens dieses Tattoo an, zweitens mich an, drittens diesen Typ an und es sind noch zwei Frauen vor mir an der Kasse. Also, ich war wirklich auch komplett rot, glaube ich, und zwar mir einfach nur unangenehm. Aber trotzdem war es so danach auch, okay, ich habe mich jetzt so kurz geschämt, weil ich irgendwie laut geworden bin, wofür ich mich nicht schämen müsste, weil er ist der Trottel. So. Ja. Aber ja, es war schon trotzdem sehr unangenehm, irgendwie noch so zwei Leute vor mir an der Kasse abzuwarten und dann erst dran zu sein und sich so komplett beobachtet von allen zu fühlen. Ja. Was man ja auch nicht weiß, ob es dann im Endeffekt überhaupt so war. Aber
ja, und ich glaube auch genau dieses laut und wütend werden in der Situation, sich dann dafür auch wieder zu schämen, also das würde kein Typ machen. Mhm. Ja. Ich glaube, also, oder natürlich, aber wenige Typen würden sich schämen dafür, dass sie auf ihr Recht bestehen. So auf ihr Recht, angstfrei durch die Straße laufen zu dürfen. Ja. So. Und bei vielen Frauen gehört es halt einfach so krass zum Alltag, dass wir uns halt daran gewöhnt haben, ja, dass wir irgendwie dreimal überlegen müssen, welchen Weg wir gerade gehen, ja, oder wie wir zum Einkaufen gehen oder ob wir jetzt diesen Ausschnitt anziehen oder nicht.
Auf jeden Fall.
Finde ich auch krass schade, weil ich würde echt gerne rausgehen und also mich halt einfach anziehen, wie ich will. Aber ich habe halt wirklich an vielen Tagen einfach keinen Bock, mir die ganze Zeit die Kommentare zu geben oder...
Ja, auf jeden Fall. Und auch, also gerade dieses Heimweg-Ding, so was ja bei Männern überhaupt nicht in Frage kommt. So, die machen sich höchstens Gedanken, weiß ich nicht, fahre ich Uber oder Bus, weil ich zu faul bin, aber nicht, weil ich irgendwie muss oder nicht anders kann oder so. Mhm. Und
das ist auch richtig interessant. Da habe ich nämlich neulich was darüber gelesen, dass es jetzt Leute gibt, die halt fordern, dass Städte auch für Frauen sicherer gestaltet werden, insofern, als dass man das halt in die Architektur mit einbezieht. Also, dass man sich überlegt, okay, hier ist eine total enge, dunkle Gasse, ist jetzt für Frauen eine Scheißsituation, weil Angst. Und dass man halt schaut, dass an allen wichtigen Orten irgendwie Straßenlaternen sind oder so. Also so eigentlich Sachen, die halt selbstverständlich sein sollten, ja, dass die bestehen. Wobei eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass es die nicht braucht.
Genau,
aber,
ja,
ja. Gut, aber so in der Welt, dass die halt dann bestehen. Sodass halt Frauen irgendwie sich sicher durch Straßen bewegen können.
Ja, ja, aber es ist schon... Also es ist traurig eigentlich, dass es so beachtet werden muss in der Architektur sogar, dass man irgendwie versucht, Straßenzüge sicherer zu machen, Parks heller zu machen oder wie auch immer, weil Männer, die Übergriffe verüben oder die irgendwie Frauen hinterherpfeifen, gehen ja dadurch auch nicht unbedingt weg. Also weißt du, klar, ich fühle mich dann sicherer, aber ja, das Grund, wenn dieser Typ das schon immer dort macht, dass er Frauen anlabert, dann wird er das auch machen, wenn es da hell ist, weißt du? Also so an sich auf jeden Fall gut und wichtig, aber vielleicht gilt es auch, das Problem irgendwo anders anzupacken, als mir drei Laternen mehr hinzustellen. So. Ja, also voll. Natürlich fühle ich mich dadurch sicherer und das ist irgendwie gerade für den Moment gut, aber
das Grundproblem bleibt halt echt bestehen, ne?
Ja.
So, auf jeden Fall. Und weil wir jetzt das auch schon so ein bisschen angerissen hatten, so mit dieser Objektifizierung geht ja auch so eine Sexualisierung einher. Also dass irgendwie eben Frauen so krass als Sexualobjekte gesehen werden, über die man irgendwie verfügen darf. Gibt es so Momente in der weiblichen Sozialisation, wo du sagen würdest, da schämt man sich, also auf so einer sexuellen Ebene quasi dafür eine Frau zu sein? Oder was sind da so Momente, wo es irgendwie wo Scham eine Rolle spielen kann? So, ich weiß nicht, wie das ist beim, also... Mein erstes Mal ist jetzt eh so, Situation kann man nicht nehmen, aber ja, ich weiß nicht, wie schambehaftet ist so Sexualität für Frauen, auch Nicht-Heterosexualität nehme ich da nochmal raus, weil es dazu noch eigene Folgen geben wird, aber in so einem heterosexuellen Kontext.
Also mein erstes Mal war, glaube ich, schlimm, also es war okay vielleicht, aber es ist, glaube ich, vielleicht eine gute Beschreibung, weil es war so... Für mich gefühlt in meiner Erinnerung ein riesengroßer Penis. Und zwar so, ich hatte Schmerzen und zwar irgendwie alles nett vorbereitet, aber irgendwie nicht so, wie ich mir gedacht habe, dass es laufen wird. Und hatte dann echt so Gedanken danach wie, okay, ich war ein bisschen zu eng, aber eng finden die eigentlich gut, was jetzt gut oder schlecht und so. Also gar nicht auch so sehr, ob es für mich jetzt gut war, sondern so, mir war es extrem wichtig, wie es für mein Gegenüber war. Also darüber habe ich mir enorm viele Gedanken gemacht. Nicht so, hey, schau mal, mir hat das krass wehgetan, wir müssen uns was überlegen oder wie auch immer, sondern erstmal so zu denken, okay, ja, genau, ja. Und gleich mit eben so Sachen, wie die man halt so aufschnappt, einfach mit so, okay, eng sein ist viel besser und bla bla. Also ja, gleich so sehr in diesem, es muss ihm gefallen haben quasi und ich mache das dann schon mit mir aus, so ja, wie es beim nächsten Mal läuft.
Hattest du so irgendwie sowas wie Scham davor, dass der deinen Körper sieht? Oder also muss jetzt auch gar nicht beim ersten Mal gewesen sein, sondern irgendwann so?
Ja, das glaube ich hatte ich oft. Also ich glaube, es hat ganz lange gebraucht, bis ich so Sex mit Licht haben konnte und irgendwie so, ja, mein Körper vielleicht. Also ich glaube, ich hatte nie so ein direktes Problem mit meinem Körper an sich und auch von so irgendwie Gewichtsproblemen und Abnehmen und so konnte ich mich irgendwie immer gut rauswinden oder es hat mich nie so angegriffen. Aber irgendwie so mein Körper beim Sex ist irgendwie nochmal so, als wäre es ein anderer Körper. Also als könnte ich da nicht so zufrieden sein wie sonst, weil man guckt vielleicht komisch oder man bewegt sich komisch oder ich weiß nicht.
Man macht komische Geräusche.
Man macht komische Geräusche. Geräusche sind auch ein Thema, ja. Flecken sind dann auch ein Thema so irgendwann. Zwar auch, glaube ich, so als das erste Mal meine Periode dann bekommen habe oder so, was wirklich so ein, ich gehe nicht mehr zurück in dieses Zimmer. Ich gehe einfach nach Hause und tue so, als wäre nichts gewesen. Ja. Wo die Person zum Glück echt so entspannt war und als ich zurückkam, war das Bett schon abgezogen und alles war in Ordnung, aber wo ich mir denke, so, da geht so viel kaputt, wenn man ein nicht cooles Gegenüber hat, ja, das einem irgendwie sagt, so, boah, ist ja eklig, schau, dass du das wegmachst oder weiß ich nicht, also das ist schwierig, ja, und nochmal zu diesem Körperscham-Thema da, was, also das hat lange bei mir gedauert, glaube ich, bis ich so Sex mit Licht haben konnte oder generell Sex im Hellen und so lernen konnte, Körper währenddessen vielleicht sogar am allerschönsten zu finden. Also ja, das war, glaube ich, Licht, Geräusche, Flecken.
Ja, ja. Also ich glaube auch, das ist sowas, was irgendwie voll viele Frauen kennen. Bei Männern gelten da nochmal andere Normen. Die kennen, glaube ich, Scham beim Sex auch zu Genüge, ja, für andere Sachen.
Ja.
Viele Frauen sehen das ja auch irgendwie als Performance, die sie abliefern müssen, was voll schade ist, weil es auch da nicht um die eigene Lust und das eigene Lustempfinden geht, sondern halt so darum, wie performe ich vor den Augen meines Gegenübers dann irgendwie. Und auch da wohnen halt so krass viele Möglichkeiten drin, sich beschämt zu fühlen und Scham zu empfinden irgendwie, weil ja, weil man dann irgendwie den Ansprüchen nicht gerecht werden kann oder sowas. Ich glaube, dass auch bei Frauen dazu kommt, erschwerend, dass es einen ganz bestimmten Grad an Sexualität gibt, der okay ist. Also du darfst ein paar Beziehungen haben. Sex innerhalb einer Beziehung ist immer okay. Aber wenn du jetzt mit vielen wechselnden Partnern Sex hast und auch ganz oft Sex hast und so, dann kommt es halt zu Slut-Shaming. So. Und ich glaube, das ist halt was, das muss ungefähr kein Typ durchmachen. Ich weiß nicht, wie es in der homosexuellen Community ist. Ja. Da muss ich mich nochmal mit Leuten unterhalten. Aber zumindest in so einem Hetero-Rahmen. Und kannst du was zu Slut-Shaming sagen? Hast du das mal erlebt?
Also ich würde gerne einmal was zu Slut-Shaming erst sagen und dann noch was zu Pornos hinterher schieben. Ich glaube, Slut-Shaming ist so ein... Also ich glaube, so viele Frauen sind davon betroffen. Mir fällt es schon auch auf, man kann sich irgendwie in einer reflektierten Bubble mit coolen linken Boys bewegen und trotzdem, wenn es darauf kommt, mit wie vielen Leuten man bisher schon Sex hatte oder wie viele Beziehungen man geführt hat oder whatever, ist es trotzdem immer oder oft noch so ein okay, also so ist schon gut, weil klar, du bist eine emanzipierte Frau, aber mir wäre es doch lieber, wenn nur ich deinen Körper gesehen hätte. So. Und das ist, glaube ich, also so bestimmt auch einfach so eine Männlichkeitssache, die es schwer ist rauszukriegen, weil man schon auch irgendwie so aufwächst mit eben diesen Einstellungen. Ich glaube, da gibt es unzählige Beispiele, wo das irgendwie passiert ist, früher wie auch heute noch, dass man irgendwie damit zu kämpfen hat und Leute sagen so, ich weiß, dass es scheiße ist, aber es ist einfach in mir und ich würde es auch eigentlich am liebsten nicht sagen, aber irgendwie ist dieses Gefühl einfach da und Ja, das ist, glaube ich, schwierig. Zu Pornos wollte ich noch sagen, dass das, glaube ich, auch eine ziemlich große Rolle spielt, wie, also sowieso, wie Leute welche Pornos konsumieren, aber halt eh, was in Pornos gezeigt wird, was für eine Vorstellung von Sex vermittelt wird, welche Rolle Frauen dabei spielen müssen, sollten. Ja, extrem schwieriges Thema. Also auch nochmal, könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Folge drüber machen.
Das fände ich auch sehr spannend. Schon notiert hier gerade.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der viel mit reinspielt, weil so Pornos halt so auch eine wahnsinnig unrealistische Vorstellung von Sex vermitteln einfach.
Und also so Mainstream-Pornografie auf
jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und also ich würde jetzt mal sagen, generell so frei zugängliche Pornos sind ja eigentlich fast nur... Jetzt mal abgesehen von diesen Sparten, die man auswählen kann, die irgendwie, wo man auch wieder so ein eigenes Kritik dran hat, aber generell dieses Konsumieren und dann irgendwie so Vorstellungen, die einem vermittelt werden, was eine Frau da zu leisten hat oder leisten muss. Also auch so aus männlicher Perspektive nochmal spannend bestimmt, aber ich glaube, so ist es nochmal krasser irgendwie bei Frauen.
Also auch bei dem Sex-Podcast, da gibt es auch ein paar Folgen zu Pornografie und da wird es eben auch herausgestellt, dass Mainstream-Pornografie einen ganz krassen Druck auf die KonsumentInnen ausübt, sodass diese Vorstellung von so Sex als Performance halt noch verstärkt wird. So, ich muss da eine bestimmte Leistung abliefern. Ja, auch da, also irgendwie, wenn man dann quasi nicht der Pornodarstellung entspricht, dann schämt man sich halt in der Folge dafür, dass man irgendwie Sachen anders macht oder anders mag oder so. Das ist sowieso so eine Sache, was man beim Sex mag und was nicht. Das ist, glaube ich, auch ganz krass mit Charme verbunden. Wenn man irgendwie, ich weiß nicht, Sachen cool findet, die jetzt in so einer Mainstream-Sexualität nicht vorkommen oder so, dann scheint man sich da wahrscheinlich auch irgendwie ganz krass.
Eh schon das anzusprechen und darüber zu reden, also sowohl von männlicher als auch weiblicher Seite. Aber ich glaube, nochmal schwieriger eben auch als Frau das dann anzusprechen, so was man gut fände oder nicht so gut fände, weil...
Ja. Gibt es noch eine Sache, die... Also wir haben x Sachen nicht angesprochen. Das Problem ist nur, wir sind schon weit über eine Stunde.
Oh wow, okay.
Gibt es noch was, was du noch ansprechen wolltest, was du noch auf deiner imaginären Liste hattest?
Nee, also wir haben, glaube ich, super viel angesprochen und ich könnte auch noch ewig weiter darüber sprechen, weil ich es so ein spannendes Thema finde und auch das Gefühl habe, dass ich total ungeordnet und wirr gesprochen habe und mir bestimmt beim Anhören dann so viele Sachen auffallen, wo ich mir denke, da hätte ich noch das dazu sagen sollen oder so.
Manche Gäste machen so, dass sie sich einfach die Folge gar nicht anhören, weil sie genau wissen, dass sie sich dann denken, da wäre noch der... Die und die Sache wäre noch cool gewesen. So, ich höre mir das auch nicht an. Ich höre das auch nicht. Also ich höre es mir nur einmal an, quasi, wenn ich halt so schaue, ob grobe Sachen irgendwie raus oder rein müssen oder so. Aber ansonsten mache ich da nichts.
Ich bin gespannt. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Nee, aber für den Moment ist es gut. Ich bin sehr froh, dass du diesen Podcast machst, aus dem man so viele Dinge ziehen kann, wenn man ihn hört.
Dankeschön.
Ja.
Ich habe noch zwei Abschlussfragen.
Ja.
Die erste ist die Frage, wann hat Charme dich gerettet?
Wann hat Charme mich gerettet? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht erst vor kurzem, als ich tatsächlich mit Therapie begonnen habe, hat Charme mich vermutlich gerettet vor einem totalen Chaos. Diese Scham aus der eigenen Rolle von so starker Frau auszubrechen und sich irgendwie so Hilfe zu holen und so. Ich glaube, dass es mich da gerettet hat. Also,
dass du quasi die Scham empfunden hast und dir dann aufgefallen ist, fuck, eigentlich ist die hier gerade fehl am Platz.
Voll, und aber auch... glaube ich, dass ich mich dafür so sehr geschämt hat mir auch gezeigt, wie dringend es für mich persönlich ist, irgendwie diese Hilfe anzunehmen von außen oder mir Hilfe zu suchen für bestimmte Thematiken.
Und die zweite Frage, über welche Schamthemen willst du mehr erfahren?
Also Scham und Sexualität finde ich sehr spannend. Scham und weibliche Sozialisation gab es jetzt schon, aber es ist auch immer, sowieso immer spannend.
Da wird es vermutlich auch so in Bezug auf einzelne Sachen, die wir jetzt schon mal besprochen haben oder so nochmal eine eigene Folge geben.
Ja, Klassenscham, Scham unter FreundInnengruppen untereinander, glaube ich, ist auch super spannend, weil also wir sind auch so irgendwie eine große Girls-Bande und trotzdem fände ich es auch mal spannend, irgendwie da in so einer Runde zu sitzen und so irgendwie offen drüber zu reden, wofür man sich halt auch untereinander schämt, obwohl ich sagen würde, wir sind... Also wir reden alle sehr offen immer über alles, aber trotzdem, glaube ich, finde ich, wäre es spannend, das mal so zu sehen und zu hören.
Ja.
Weil, gerade wenn man so eng ist, glaube ich, ist es schon nochmal ein interessantes Thema. Thema. Ja, ich glaube, es sind so diese Haupt...
Hammer.
Ja.
Sehr gut. Ja, also doch, da, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ein paar Sachen habe ich ja sowieso schon irgendwie geplant. Dann bleibt mir nur noch dir zu danken, dass du meine Gästin heute warst. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs offen drüber reden, für auch alle Vor- und Nachbereitung. Und an den Rest würde ich sagen, wenn ihr noch Themen habt, die ihr besprochen wissen wollt, dann schreibt mir gerne, schreibt mir bei Kritik, bei Fragen, bei Anmerkungen und so weiter. Ihr könnt mir auf Instagram folgen unter ak.unverschämt. Da gibt es dann auch immer noch mal so ein paar News zu diesem Podcast. Es gibt immer so ab und zu so ein paar Zitate über Scham. Und ja, weil ich auch gerade meine Masterarbeit fertig mache, gibt es da auch immer noch so ein kleines Update über diese Masterarbeit. Genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.